Es ist natürlich in meinen Augen mit das zukunftsträchtigste Gebiet in der Zahnmedizin, dem man sich überhaupt verschreiben kann. Und es ist eine Tätigkeit, die praktisch unserer Grundintention, warum wir Arzt oder Zahnarzt geworden sind, am besten entspricht. Wir müssen gucken, dass die Sache attraktiv wird. Wir müssen junge Kollegen ansprechen, die heutzutage ja mehr oder weniger, das fängt ja schon während des Studiums an, auf den Glanz der Chirurgie und der Ästhetik reinfallen und darauf geprimed sind. Aber das ist ja heute gar nicht das Problem. Das kann man ja mal mitmachen. Aber das Grundproblem in der Zahnmedizin ist eben ein anderes. Das liegt hier bei diesen älteren Menschen.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall. Und wie immer nehmen wir für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis oder auch im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Deutschland wird älter und mit dem Alter steigen Pflegebedürftigkeit und der medizinische Versorgungsbedarf. Während viele gesundheitliche Themen inzwischen im Fokus stehen und strahlende, aktive Seniorinnen und Senioren die Bilder prägen, bleibt ein Bereich oft unsichtbar. Die zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen in Pflegeheim und zu Hause. Circa 86% werden zu Hause gepflegt, der Rest in den circa 16.000 Pflegeheimen. Da geht es höchstens um die überlasteten Pflegekassen. Obwohl der Gesetzgeber Pflegeeinrichtungen verpflichtet hat, Kooperationsverträge mit Zahnärzten abzuschließen, zeigt die Realität ein ernüchterndes Bild. Nur rund 40% der Einrichtungen verfügen über solche Verträge. Und selbst dort findet häufig kaum tatsächliche Versorgung statt. Es gibt engagierte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die versuchen, diese Lücke zu schließen mit mobiler Zahnmedizin, großem persönlichem Einsatz und oft gegen massive rechtliche und organisatorische Widerstände. Einer von ihnen ist heute bei uns zu Gast.
Ja, unser heutiger Gast ist Zahnarzt und Zahntechnikermeister und kommt aus Essen. Mit seinem Team hat er sich inzwischen auf die Pflegezahnmedizin und die mobile zahnärztliche Versorgung spezialisiert. Er betreut seit vielen Jahren Pflegebedürftige in Einrichtungen und eben auch im häuslichen Umfeld. Er selbst ist Partner vieler Kooperationsverträge mit Pflegeeinrichtungen. Und unser heutiger Gast kennt nicht nur die medizinischen Herausforderungen, sondern auch die strukturellen Grenzen unseres Systems aus eigener Erfahrung. Seine Praxis hatte vor einigen Jahren an einen Investor verkauft und konzentriert sich nun als zahnärztlicher Leiter ganz auf die medizinischen Herausforderungen. Neben einigen weiteren engagierten Tätigkeiten, unter anderem in der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin. Herzlich willkommen, lieber Dr. Michael Weiß.
Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass wir auch dieses Thema hier mal beleuchten können. Und ich bin sehr froh, dass Sie in der Einleitung nicht das Wort Alterszahnmedizin benutzt haben. Und ich werde das gleich noch ein bisschen mehr beleuchten, warum das schon sehr wichtig ist. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast auch einige Kollegen erreichen, die wir für dieses Thema aufbereiten können und dass Sie eben mit viel Spaß diese mobile Zahnmedizin umsetzen können.
Ja, Herr Dr. Weiß, das ist eine wunderbare Motivation. Auch uns liegt dieses Thema am Herzen, teilweise aus persönlicher, privater Erfahrung, aber auch teilweise, da wir doch durchaus einen gewissen Überblick über den Markt haben. Aber bevor wir richtig reingehen, sagen Sie uns doch mal, unseren Hörerinnen und Hörern, wie sind Sie eigentlich zur Seniorenzahnmedizin gekommen? Und was hat Sie motiviert, sich langfristig auf diesen Bereich zu konzentrieren?
Ja, wenn ich kurz noch vorschalten darf, weil Sie es in der Einleitung angesprochen haben, die rechtlichen und organisatorischen Widerstände, dann möchte ich noch hinzufügen, ehe was vergessen, dass wir noch mit weiteren Widerständen kämpfen müssen. Und die gehen in den Bereich praktisch der emotionalen Schiene. Also es ist ein komplexes Geflecht aus menschlichen Ängsten, mangelhaften Kapazitäten und fehlendem Fachwissen. sodass wir hier häufig auf Widerstände treffen, eben in der Pflegeeinrichtung an sich, Ressourcenmangel und so weiter. Wir haben Barrieren bei den Angehörigen, da sitzt die Emotion sehr tief. Allein das Wort Zahnarzt erzeugt schon Ablehnung und es führt zu reflexartigen Schutzinstinkten für die Angehörigen, dass sie Angst haben, man könnte die Angehörigen mit Schmerz und Stress belasten und häufig die Fehleinschätzung des Transports. Man denkt, die müssen zur Zahnarztpraxis gebracht werden und eben auch spielt eine Rolle die Schuldgefühle von denen, dass sie Angst haben, dass man erkennt, dass man sich eben um die Mundgesundheit nicht gekümmert hat. Dann gibt es Barrieren zu Betreuern, die praktisch eine gewisse Entscheidungsträgheit haben und nicht schnell reagieren oder auch gar nicht reagieren. Sie sind teilweise gar nicht erreichbar. Und last but not least natürlich die ökonomischen Barrieren, dass die Leute Angst haben, dass es viel Geld kosten würde. Und da sind eben viele Vorurteile aufzuräumen. Und dieser Bunch von zusätzlichen Widerständen macht die Sache dann noch schwieriger. Also das sind in meinen Augen noch gravierende Sachen. Denn selbst wenn ich im Heim bin und die Angehörigen antworten mir nicht, wir schreiben die bis zu dreimal an, mehr kann ich dann auch nicht tun, dann ist der Patient weg von der Oberfläche. Und also deswegen, das sind auch sehr wichtige Barrieren, die man erwähnen muss.
Werbung. Adhese 2, das neue Universaladhäsiv von Evoclar. Für zuverlässige Haftung und einfache Workflows bei direkten und indirekten Restaurationen. Lichthärtend mit der schwarzen Kanüle, dualhärtend mit der blauen. Universell applizierbar, direkt aus dem VivaPen. Jetzt testen und selbst überzeugen. Mehr auf evoclar.com.
Kommen wir zu Ihrer Frage, warum ich das mache. Also ich habe ja, was war das, 1990 die Praxis eröffnet und wir sitzen in der Stadtmitte praktisch Tür an Tür mit den Kollegen. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man mit so einer Praxis von null anfängt. Und da ist eine ganz klare Geschichte. Ich muss einen Pool haben, wo ich eben Patienten generieren kann. Und kann mich nicht damit aufhalten, den Kollegen die Patienten abspenstig zu machen. Und da bot sich natürlich das an. Wir haben übrigens noch eine Sache vorgeschaltet. Wir sind über die hörbehinderten Menschen gekommen. Die haben wir in Essen versorgt, weil Essen Zentrum für hörbehinderte Menschen ist. Das war auch schon sehr gut. Aber die Pflegeeinrichtungen mit den älteren Patienten boten natürlich hier die Möglichkeit, auch viel mit Zahnersatz zu machen. Aufgrund meiner Dentaltechnik-Affinität war das natürlich auch sehr interessant. Und so sind wir dann gestartet und haben auch eine Menge Lehrgeld bezahlt, weil es gab ja damals noch überhaupt keine Vorbilder, wo man sich nachrichten kann, sodass wir alles selber austesten mussten. Und so sind wir natürlich erst sehr langsam, aber stetig gewachsen und haben unsere Erfahrung gesammelt. Und jetzt ist mein Ziel nicht mehr so sehr die Behandlung der Patienten selber. Das übergebe ich gerne jetzt an jüngere Kollegen in unserer Praxis. Mich interessiert jetzt mehr, das an die jungen Kollegen zu übergeben, sie zu motivieren, sie für diesen Teil der Zahnmedizin zu erwärmen. Denn ich bin ganz sicher, da spielt die Zukunft, das ist die Musik. Wir haben junge Patienten, die werden aber auch immer weniger. Und die Jungen, die da sind, haben immer weniger kariöse Defekte oder auch andere. Die Mundpflege ist einfach viel besser aufgrund der Prophylaxe, sodass wir hier kaum noch Patienten rekrutieren können und ich mich als Zahnarzt nun nicht als Kosmetiksalon verstehe und mich mit Veneers und Steinchenkleben beschäftigen möchte, sondern der eigentlichen Aufgabe nachgehen möchte, die Mundgesundheit der Bevölkerung etwas anzuheben. Und da, glaube ich, ist einfach die Pro-Age-Zahnmedizin ideal zu. Und es ist einfach der größte wachsende Bereich in der Zahnmedizin, wo es einfach noch keine vernünftige Lösung für gibt.
Ja, das hängt ja auch damit zusammen, dass wir eben eine weiterhin älter werdende Gesellschaft sind, ja. Die jetzt circa 5 Millionen Pflegebedürftigen werden in ein paar Jahren auf 8 oder 10 Millionen ansteigen. Und Sie haben es angesprochen, Motivation der Kolleginnen und Kollegen, sich um dieses Thema mal intensiver zu bemühen. Sie haben es auch gerade gesagt, bei Ihnen waren auch die wirtschaftlichen Motive ausschlaggebend am Anfang, als Sie in das Thema eingestiegen sind, um sich eben abzugrenzen, auch von anderen Fachkollegen. Aber fangen wir ganz vorne an. Welchen Begriff wählen wir eigentlich? Also völlig zu Recht haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, das Thema Alterszahnmedizin, wenn das sich jemand auf sein Schild draußen schreibt, dann kommt nicht nur, die Alten kommen nicht nur, sondern die Jungen bleiben auch weg, weil das ja eher mehr abschreckt, ja, oder Seniorenzahnheilkunde. Was ist denn der richtige Begriff dafür? Was würden Sie denn da sagen? Wie benennen wir das denn?
Ja, also man sieht ja, wie auch in Beiträgen oder Vorträgen immer wieder selbst unser ehemaliger Präsident der Bundeszahnärztekammer in seinen Vorträgen schwankt zwischen Senioren, Zahnpflege, Zahnmedizin, Alterszahnmedizin. Also da gibt es ja so viele Begriffe. Und da erkennt man ja schon, dass man sich eigentlich nicht wohlfühlt, sonst hätte man nicht so viele Begriffe. Es gibt ja nun schließlich auch für die Endodontie, für die Implantologie, gibt es ja auch nicht 10 Namen. Nur hier in diesem Fall. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich sag mal, wenn Sie heute irgendein Produkt in den Markt bringen möchten, dann werden Sie sich ganz genau überlegen, wie Sie das Produkt nennen, wie man es schreibt, wie es aussieht, wie es klingt. Alles wichtige Sachen, die heute für moderne Menschen, die eben einfach optisch orientiert sind, ansprechend ist. Und das tut dieses Wort Alterszahnmedizin oder auch Seniorenzahnmedizin überhaupt nicht. Es ist genau das Gegenteil. Es ist ein Terminus, der eher als Barriere als Fortschritt in meinen Augen gilt. Dieses Wort Alter, das signalisiert Gebrechlichkeit, Ende des Lebensweges. Da will sich kein Mensch mit identifizieren. Zumal es vollkommen falsch sind. Wir wollen ja nicht die Kerzen auf der Torte zählen von den Patienten, sondern es gibt ja Leute, die mit 50 schon total gebrechlich sind. Und dann haben wir auch 85-jährige Leute, die total fit noch sind. Also dieses Wort Alter ist eigentlich überhaupt nicht sinnvoll zu benutzen. Es geht hier eigentlich um die Vulnerabilität, die wir brauchen, um aktiv zu werden, sage ich mal so. Und es verschiebt sich, also dieses Wort Alter, es muss sich hin verschieben zur Special Care Dentistry. Also das muss irgendwie griffig sein, damit die Leute sich damit auch identifizieren können. Es ist einfach so, wir müssen gucken, dass die Sache attraktiv wird. Wir müssen junge Kollegen ansprechen, die heutzutage ja mehr oder weniger, das fängt ja schon während des Studiums an, auf den Glanz der Chirurgie und der Ästhetik reinfallen und darauf geprimed sind. Aber das ist ja heute gar nicht das Problem. Das kann man ja mal mitmachen. Aber das Grundproblem in der Zahnmedizin ist eben ein anderes. Das liegt hier bei diesen älteren Menschen. Und insofern müssen wir darauf achten, dass wir einen Begriff finden, der einfach kurz und knackig ist, wo der Inhalt verständlich ist, den sich jeder merken kann, wo eben ein gewisses Image von ausgeht, was gut, angenehm klingt. Und ich sag mal so, ich habe lange überlegt und bin auf diesen Begriff Pro-Age-Zahnmedizin gekommen. Das habe ich mir jetzt auch nicht selber ausgedacht, sondern ich habe einfach bei den Medizinern geschaut, wie sieht's da aus. Da gab es ja auch schon lange Zeit den Facharzt für Altersmedizin und da ist auch keiner gerne hingegangen. Aber in dem Moment, wo das hieß Koryphäe für Anti-Aging, da rennt jeder hin und erzählt sogar noch am Stammtisch davon. Also daran sieht man, es liegt nur an der Verpackung. Und wenn wir das nicht endlich begreifen, dass dieses Thema optisch, klanglich und so weiter, imagemäßig gut verpackt werden muss, werden wir nicht weiterkommen. Und das ist die größte Barriere auch in der Umsetzung dieser Thematik. Denn man muss sich ja eigentlich mal vorstellen, wenn wir in so eine Pflegeeinrichtung kommen, die haben ja eine Besetzung, sage ich mal, von 80 bis teilweise 150 Bewohnern mittlerweile. Und wenn es da jetzt um eine nicht so gute Mundhygiene geht, was ja leider Gottes eben sehr häufig der Fall ist, das ist jetzt erstmal noch keine Kritik an der Pflegeeinrichtung, dann vergleiche ich das gerne immer mit einem Waldbrand. Wenn Sie einen Waldbrand haben, dann können Sie auch nicht mit 2 Eimer Wasser da auftreten, sondern Sie müssen Gerätschaft haben, Sie müssen Manpower haben, damit Sie sowas in den Griff kriegen. Und nichts anderes ist es mit der Mundsituation in den Pflegeeinrichtungen. Wenn da so ein einsamer Zahnarzt mal ab und zu vorbeigeht, das ist ein Tropfen auf den hohlen Zahn. Ja? Da kommen wir nicht weit mit. Und deswegen, der gesamte Gedankengang muss sich ändern. Also wir brauchen eine gute Verpackung und dann muss es so sein, dass man jetzt nicht die einzelnen Zahnärzte sagt, so, geh mal hin und mach mal, sondern wir müssen Konzepte anbieten, wo die Kollegen eine Mannschaft rekrutieren, die da aufschlagen kann, um überhaupt Wirkung zu erzeugen.
Ja, wichtiger Aspekt, dass es auf das Thema ankommt und mit Sicherheit ist der Begriff Pro-Age Zahnmedizin auf dem Schild oder auf der Homepage interessanter als Alterszahnmedizin, ja. Unbedingt.
Und wenn ich noch ergänzen darf, also Anti-Aging ist ja eigentlich gegen das Alter, kann ich gar nichts machen. Ich kann es nur positiv begleiten und fördern und deswegen sind wir auf Pro-Age gekommen.
Gehen wir mal, Sie haben es ja schon erwähnt, Sie gehen in eine Pflegeeinrichtung oder gehen auch zu Pflegebedürftigen nach Hause und dann findet man ja eine Situation vor, die, glaube ich, viele schon von uns beobachtet haben. Wir haben in der Breite, das haben Sie auch gesagt, heute ja schon eine bessere Mundgesundheit bei den Menschen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Also die Prävention hat gewirkt, die zahnärztliche Versorgung hat gewirkt. Viele Menschen sind gut aufgestellt mit, wie es so schön heißt, Sekundär- und Tertiärprävention, gehen zur Mundhygiene und so weiter. Aber wenn jemand dann in die Pflegebedürftigkeit rutscht, aus welchem Grund auch immer, ändert sich das und zwar oft radikal und in rasanter Geschwindigkeit. Gerade wenn Menschen eben auch an neurodegenerativen Erkrankungen leiden, wenn sie an Alzheimer oder Demenz erkrankt sind, dann geht das sozusagen innerhalb kürzester Zeit. Wie erleben Sie denn die zahnmedizinische Ausgangssituation bei Pflegebedürftigen? Welche typischen Befunde begegnen Ihnen besonders häufig? Und wird überhaupt die Mundgesundheit in ihrer Rolle für Allgemeingesundheit und Lebensqualität im Pflegekontext schon so wahrgenommen, wie sie wahrgenommen werden müsste? Nach jetzt mehr als 10 Jahren Leistungen für Pflegebedürftige. Ne?
Ja, das ist auch ein brandheißes Thema und man muss versuchen, das aus dem richtigen Blickwinkel zu sehen und praktisch die Partner, die hier zusammenspielen, berücksichtigen und sich auch in deren Lage mal versetzen. Man kann nicht nur immer Dinge fordern, wenn ich von vornherein weiß, das können die gar nicht liefern. Also ich muss schon Konzepte erarbeiten, die funktionieren können. Wenn ich schon das Gefühl habe, das geht gar nicht, dann brauche ich damit gar nicht an die Öffentlichkeit treten. Also der erste Punkt ist nochmal, Sie sagen, es geht rapide bergab. Das stimmt also jetzt für die Mundgesundheit nur insofern, deswegen war ich mit der Pflegeeinrichtung und Mundhygiene so ein bisschen vorsichtig eben. Die meisten Patienten kommen schon mit einem schwierigen Mundbefund in die Einrichtung. Es ist nicht so, dass die meisten jetzt durch die Pflegeeinrichtung total zusammenfallen. Es liegt einfach daran, weil die Leute älter werden. Und wenn ich älter werde, wird die Spanne zwischen meinem gesunden Leben und dem Ableben immer länger. Das heißt, der Leidensweg wird länger. Die waren also schon lange zu Hause gepflegt worden und da war einfach der Mund überhaupt nicht auf der Prioritätenliste. Die haben mit vielen Sachen zu kämpfen gehabt, sodass hier eigentlich die Mundgesundheit gar keine große Rolle gespielt hat, leider. Und diese Menschen kommen jetzt praktisch auf den letzten Metern ihres Lebens dann in die Pflegeeinrichtung und wir müssen versuchen, das so gut wie möglich zu korrigieren und wieder zu optimieren. Also ich will sagen, dieses Abrutschen in ein Defizit in der Mundhygiene, das fängt schon sehr, sehr früh an. Und das darf man nicht vergessen. Und deswegen müssen die Prophylaxe oder präventiven Maßnahmen viel früher anfangen und nicht, dass wir dann erst den Scherbenhaufen in der Pflegeeinrichtung haben. Dann könnte man hier die Sache optimieren. Ja, also die typischen Befunde. Man kann das auch nochmal, damit dieser Kontrast deutlicher wird. Mittlerweile ist es ja so, dass die Pflegeeinrichtungen aussehen wie ein gutes Hotel. Die haben den Flatscreen an der Wand hängen und so weiter. Früher sah das ja ganz anders aus. Das hat sich deutlich bei fast allen geändert, weil eben bestimmte Vorschriften wahrscheinlich gelten. Wenn man aber den Leuten in den Mund guckt, dann sieht das genauso aus wie vor 30 Jahren. Da hat sich gar nichts geändert bei der Sache. Und hier ist es so, dass natürlich viele Zähne kariös zerstört sind. Also Karies ist unser Hauptproblem bei den Patienten. Und das ist dann gefolgt von Zahnlockerungen, von Zahnfleischerkrankungen. Dass alte Prothesen häufig haben die vor 10 Jahren das letzte Mal einen Zahnarzt gesehen. Dementsprechend sieht der Zahnersatz aus, teilweise abgebrochen, zerbrochen. Und man wundert sich, wie die Leute damit noch umgehen können. Ich sage mal, das ist ein Prothesenakrobat. Ein normaler Mensch könnte damit gar nicht umgehen. Aber dadurch, dass es langsam gegangen sind, haben die Leute sich daran gewöhnt. Also Tatsache ist, wir haben die gesamte Bandbreite der Zahnmedizin, die wir da finden und die, mit der wir umgehen müssen. Und das ist auch ein Punkt, der es interessant macht für die jungen Kollegen und gerade für die Kollegen, die jetzt neu anfangen oder direkt nach der Universität kommen, dass man hier, wenn man sie hier mitnimmt und einarbeitet, sie wirklich sofort die gesamte Bandbreite der Zahnmedizin zur Verfügung haben und nicht, wie es sonst üblich ist, dass die erst Aufbaufüllung machen müssen oder die Patienten, die der Chef nicht machen will, sondern hier geht es sofort zur Sache. Und das ist auch eine Sache, wenn ich, wir haben ja schon zahlreiche Assistenten gehabt, am Ende, dass sie immer wieder sagen, noch schneller hätten wir nicht in die Zahnmedizin gekonnt. Also das hat viele Vorteile, das ist jetzt einer davon noch.
Wir kommen ja noch gleich zu der konkreten Umsetzung. Ja. Der Gesetzgeber setzt auf Kooperationsverträge zwischen den Pflegeeinrichtungen und auch den Vertragszahnärzten. Wir haben auch gehört, dass die gesetzgeberische Vorgabe, und wenn ich mich recht erinnere, ist sie schon im Jahr 2007, 2008 ins Gesetz geschrieben worden und verpflichtend eine Vorgabe für jedes Pflegeheim. Tatsächlich aber nur 40% der Pflegeheime diese gesetzliche Vorgabe auch umgesetzt haben, tatsächlich einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben. Sie haben selber Verträge abgeschlossen. Wie bewerten Sie dieses Instrument grundsätzlich? Und wo sehen Sie in der Umsetzung die größten Herausforderungen?
Ja, also Sie haben schon recht. Das wurde verabschiedet, dass man seit 2008 mit Pflegeeinrichtungen einen Kooperationsvertrag schließen kann. Und 2019 waren die Einrichtungen verpflichtet, gegenüber dem MDK einen vorzuweisen. Also ganz generell, es ist natürlich vom ersten Moment schon mal ein guter Vorstoß, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen und um es publik zu machen. Aber leider, muss ich persönlich sagen, ist der Kooperationsvertrag an sich ein total ungeeignetes Instrument, um die Mundgesundheit in den Heimen zu fördern oder zu überprüfen, dass da wirklich was ankommt. Was ist ein Kooperationsvertrag? Das ist eine Übereinkunft zwischen Heim und Zahnarzt, dass man eben die Patienten da betreuen möchte. Wir haben Pflegeeinrichtungen, die sehr kooperativ sind. Da betreuen wir 80-90% der Bewohner. Das ist ein tolles Ergebnis, aber das ist selten. Wir haben auch Einrichtungen, wo wir nur 20% der Bewohner betreuen. Und da meine ich, ist der Kooperationsvertrag nicht das Papier wert, auf dem er geschrieben ist. Für mich zählt ein Kooperationsvertrag erst, wenn ich 60-70% der Bewohner in der Betreuung habe. Und diese Unterscheidungen werden leider nicht gemacht. Die Kammer sucht natürlich nach einem Instrument, um zu zeigen, wie effektiv alles läuft und zählt die Kooperationsverträge. Aber ich sage Ihnen, 2/3 davon sind hohle Nieten, da ist keine Substanz dahinter. Und deswegen ist das kein Mittel, um das zu überprüfen. Es ist ja auch so, die Zahl der, wenn man mal sieht in den Jahren, die wächst ja relativ langsam. Und die wächst genauso langsam, wie neue Pflegeeinrichtungen hinzukommen. Das heißt, wir erreichen gar nicht mehr Durchdringung, sondern wir wachsen praktisch ungefähr mit auf gleicher Höhe, sodass also dieser Effekt damit überhaupt nicht nachweisbar ist. Also ich würde mir wünschen, dass man irgendein Tool findet, wo man sieht, haben die Patienten in der Einrichtung Behandlung erfahren? Aber dazu ist in meinen Augen der Kooperationsvertrag ein ungeeignetes Mittel, leider.
Ja, das hört man von vielen Seiten, weil die Zahl wirklich dann nur noch sehr, sehr langsam angestiegen ist in den letzten Jahren. Und wir sagen jetzt, glaube ich, 40% ungefähr haben die KZBV, muss das ja immer auch nachweisen. Sollte ja auch evaluiert werden und die Abschlussverpflichtung ist ja nun schon fast 10 Jahre alt. Ich habe auch so ein bisschen den Einblick so in Pflegeheime gehabt, leider auch aus privater Situation heraus in den letzten Jahren. Und ich habe dann auch den Eindruck gewonnen, dass die Einrichtungen selbst und vor allem auch die Betreiber dieser Einrichtungen, das darf man ja nicht vergessen, da stehen ja auch teilweise große Ketten dahinter, das als ein Thema sehen, das so angesichts der anderen großen Probleme in der Pflege wie Fachkräftemangel und immer mehr dementer oder stark pflegebedürftiger Bewohner dann auch immer weiter nach hinten rückt. Das Thema Zahn- und Mundgesundheit gar nicht mehr so im Fokus steht und man sich dann damit behilft, dass man die lokalen Kolleginnen, zahnärztlichen Kollegen und Kollegen dann ruft, wenn es dann gar nicht mehr geht. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit ein Kooperationsvertrag wirklich mit Leben gefüllt werden kann? Müssen die anders aussehen oder ist es überhaupt ein untaugliches Mittel?
Wenn man da was einbauen könnte als Kontrollmedium, ob die Patienten behandelt worden sind, dann würde ich mich damit schon sehr gut arrangieren können. Aber das ist genau der Punkt, diese Zusammenarbeit mit den Einrichtungen, die Sie gerade angesprochen haben, Ihr Eindruck ist vollkommen richtig. Und wenn man das weiß, dann kann ich nicht als Zahnarzt hingehen und sage, pass mal auf, ihr müsst jetzt das machen, ihr müsst mir die Bewohner zeigen und so weiter. Dann funktioniert das nicht, weil ich weiß, die Einrichtungen haben kein Personal und können mich nicht unterstützen. Wenn ich dieses Problem sehe, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich dieses Problem lösen kann und kann ich darauf beharren, dass die was tun müssen. Zumal die Einrichtungen ja für die Unterstützung in der Pflege auch finanziell überhaupt keinen Vorteil hat. Und die Einrichtung sagt natürlich, der Zahnarzt verdient hier was und wir sollen die Arbeit machen. Also das sind viele Probleme, die auch so mental erstmal ausgeschaltet werden müssen. Und der beste Weg ist einfach, dass man sagt, pass mal auf, ich brauche die Pflege nicht. Wenn ich ein Heim betreue, brauche ich ganz, ganz selten überhaupt jemanden von der Pflege. Und wenn ich meine Besuche so strukturiere, dann funktioniert das auch. Und das ist durchaus machbar, wenn man das eben so einrichtet, dass wir praktisch, eigentlich brauchen wir die Pflege nur noch bei der Vorsorgeuntersuchung, weil ich natürlich die neuen Patienten nicht kenne, dass die mir die Patienten einmal vorbeibringen sozusagen. Das ist praktisch alle halben Jahre mal ein Vormittag, wo ich tatsächlich jemanden aus der Pflege brauche. Ansonsten, während der ganzen anderen Zeit, brauche ich keinen Menschen von der Pflege. Und deswegen läuft unser Konzept auch in vielen Einrichtungen gut. Und das, was Sie auch sagten, ja, dann müssen im Notfall kommen die nur noch oder dann werden Zahnärzte angerufen oder müssen die zur Praxis gebracht werden. Wir haben im letzten Jahr, ich glaube, 4 Einrichtungen, die uns kontaktiert haben, sagen, ja, wir haben zwar einen Zahnarzt, aber wir sollen alle Patienten bei dem vorbeibringen. Das können wir gar nicht. Ist doch klar. Die haben da 3-4 Leute im sozialen Dienst und die können nicht für 120 Patienten da unterwegs sein. Also deswegen ist es wichtig, wir müssen ein Konzept haben, das wir durchführen. Und ganz klar das Motto, entweder wir machen es oder es macht keiner. Mhm. So muss man sich einfach vorbereiten darauf.
Also ich glaube auch, dass ihr diese Kooperationsverträge ein organisatorischer Rahmen auch verpflichtend vorgegeben werden sollte. Ne? Es müsste doch ein Raum da sein, ich nenne das mal Eingriffsraum, nennen wir ihn auch ärztlichen Behandlungsraum, wo auch der Hausarzt oder der Facharzt dann durchaus mal Patienten untersuchen könnte, damit das nicht im Rollstuhl stattfindet oder im Bett stattfindet oder sonst was. Daran scheitert das meistens schon. Und spricht man mit den Heimen und fragt, warum gibt es sowas nicht? Ja, da fragen die immer, wer bezahlt uns das denn? Also da muss auch im Grunde von den Rahmenbedingungen her, nach meiner Erfahrung, etwas passieren. Schauen wir uns aber mal den Tag, so einen Behandlungstag konkret an. Bevor wir das tun, noch eine Frage zurück und eine Überlegung zurück. Eine Praxis, die sich für dieses Thema interessiert, geht die zu dem nächsten Pflegeheim und fragt, habt ihr schon einen Kooperationsvertrag, wollt ihr einen mit mir abschließen? Oder wie sieht das in der praktischen Umsetzung aus?
Also das ist das Allerschwierigste in der ganzen Geschichte der mobilen Zahnmedizin. Also es ist ja so, wir müssen ein System haben, wie wir an die Heime kommen, das im schlechtesten Fall funktioniert. Es gibt tatsächlich Einrichtungen, die bei uns anrufen, sagen, könnt ihr uns nicht betreuen und so weiter. Da ist ein anderes Mindset da hinten. Und dieses Mindset wird immer besser, je mehr ich in den ländlichen Bereich komme. Im Großstadtbereich ticken die Heime ganz anders wie im ländlichen Bereich. Und deswegen ist es für mich wichtig, ein Konzept zu haben, was in diesen schwierigen Fällen funktioniert. Und da ist die Heimakquise das allerwichtigste Thema. Wie ich da eine Abformung mache oder eine Unterfütterung, das kann ein Zahnarzt irgendwann, das ist nicht das Thema. Aber eine Einrichtung zu akquirieren, das ist die Schwierigkeit.
Werbung. 2026 feiern wir 40 Jahre Berliner Zahnärztetag. Feiern Sie mit uns. 40 Jahre kompetente zahnärztliche Fortbildung. Spannende Vorträge, interaktive Sessions und neue Impulse für Ihren Praxisalltag. Jetzt anmelden für den Jubiläumskongress am 13. und 14. März 2026 unter quint.news/bzt.
Bestes Beispiel, also es gibt ja Curricula an jeder Ecke, sage ich mal. Und es ist so, dass kein Curriculum es auf dem Schirm hat, wie die Kollegen die Heime akquirieren können. Ich habe häufig die Situation, dass wenn jetzt APW-Curriculum vorbei ist und so, dass dann so ungefähr zwei Monate später geht bei mir das Telefon, man weiß, ich habe jetzt alles gemacht, ich habe Geld ausgegeben, ich habe Zeit investiert, habe mich angestrengt und jetzt gehe ich da zu dem Heim und sage, ich würde gerne ihr Heim betreuen, ich habe das und das gemacht, ich bin der beste Zahnarzt und so. Und die sagen, nö, habe ich gar kein Interesse, wir haben schon einen Zahnarzt und tschüss. Das ist die Barriere und das ist eine reine Schutzbehauptung. Ganz viele schieben das vor, sagen, ja, wir haben schon Behandler. Wenn ich dann auf der Station eine Schwester frage, nein, Quatsch, wir haben überhaupt gar keinen. Oder schicken Sie uns erstmal das Konzept oder wir bauen jetzt noch um, kommen Sie im Jahr wieder. Also sie werden immer abgewiegelt, weil die Leute Angst haben, dass ich der Einrichtung praktisch Personal belege. Und damit die damit nicht in Konfrontation kommen, wird von vornherein abgewiegelt. Also um das mal verständlich zu machen, wie so ein Geschäftsführer denkt, dann sagt er, wenn ich drei Patienten habe und der Zahnarzt kommt, dann braucht er mindestens 15, 20 Minuten pro Patient. Und dann, bis er den gefunden hat auf den Stationen, dann ist der praktisch mit meinem Pfleger anderthalb Stunden unterwegs und dann muss er noch aufs Stationszimmer und dem alles diktieren, damit er das in die Pflegedoku schreibt. Dann sind zweieinhalb Stunden platt mit drei Patienten. Wir haben nicht drei Patienten, wir haben 120 Patienten. Der ruiniert mich, sagt er. Und dann ist vorbei. Dann ist das, ja. Und das ist genau der Punkt. Und die jungen Kollegen, die jetzt ausgebildet sind, natürlich sind die unheimlich stark auf den Patienten fokussiert. Der Patient ist nicht das Problem. Das Problem ist die Pflegeeinrichtung, in das System zu kommen. Und in dem System Pflegeeinrichtung ist der Zahnarzt der kleinste Punkt überhaupt in diesem System. So ein Geschäftsführer, der muss sich um die Wäsche, ums Essen, Catering und kümmern. Und jetzt kommt noch so ein quakender Zahnarzt und möchte Zeit haben. Also das ist mir zu viel. Und deswegen meine ich, ist es sehr wichtig, dass wir die jungen Kollegen aufklären, wie schaffe ich es, in die Einrichtung zu kommen. Und ich sage denen immer, es ist genau das Gleiche. Wenn ich hier in Deutschland der beste Anbieter für Schwarzwälder Schinken bin und möchte ihn in China verkaufen, dann kann ich da auch nicht einfach hinfliegen, sondern da mache ich mir genau Gedanken, was essen die, wie kann ich die ansprechen, was essen die und so weiter. Also das ist ja eine lange Frist der Vorbereitung, bevor ich nach China fahre. Und genau das ist hier auch. Ich muss mich richtig darauf vorbereiten. So wie man ein Produkt in der Industrie heute in den Markt bringt, wo die Leute sich richtig darauf vorbereiten, dann, das müssen wir auch machen. Denn letztendlich sind wir für die Einrichtung Dienstleister. Genauso ein Dienstleister wie der Wäschedienst oder. So werden wir da angesehen.
So wie Sie das beschreiben, schreit es auch danach, dass es da doch im Grunde regulatorische Unterstützung geben muss, seitens des Gesetzgebers, seitens der berufsständischen Vertretung, damit diese Heime, die ja rein wirtschaftliche Aspekte im Auge haben, diese wirtschaftlichen Aspekte entweder bezahlt bekommen oder aber da zurücktreten, damit die Wichtigkeit nach vorne gestellt wird. Jetzt haben Sie es aber geschafft und Sie haben ein eigenes Konzept entwickelt, um die aufsuchende Betreuung medizinisch und auch wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten. Erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal, wie ein mobiler Behandlungstag bei Ihnen ganz konkret abläuft.
Also wenn ich das noch eben kurz zu Ende führen kann, der Trick, wie wir in die Einrichtung kommen, ist, dass man den Geschäftsführer klar macht, dass der mit uns Geld spart. Weil der hat ja nur schwarze und rote Zahlen vor Augen. Dass der zufällig da ältere Menschen beherbergt, das ist ein nackter Zufall, der könnte auch Autoreifen verkaufen, sage ich jetzt mal. Die Leute kommen meistens aus dem Hotelbereich, aus der Industrie, die da Geschäftsführer sind. Ja? Die denken total anders. Und die interessieren nicht, wie der Zahnarzt, wie gut der ist. Also das nochmal, um das abzuschließen. Kommen wir zum Behandlungstag. Also das geht bei uns so los, dass wir so 7:55 mit der Besprechung mit allen Leuten beginnen. Wir gehen die Patienten in der Praxis und in der Einrichtung durch und gucken, ob da irgendwelche besonderen Schwierigkeiten sind, dass wir entsprechend vorbereitet sind. Und dann so 7:45 geht dann der Behandler nochmal in der Praxis und kann ein, zwei Patienten behandeln. Die anderen, die Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin ruft dann auf den Stationen an, damit die wissen, dass wir kommen. Also die sagen dann, pass auf, wir müssen heute zu Herrn Müller, Meier, Schulze. Sind die da oder sind sie im Krankenhaus? Nein, die sind da. Okay, dann, es könnte ja auch sein, dass welche eben im Krankenhaus sind, dann würden wir den Plan umlegen. Also eine Mitarbeiterin telefoniert praktisch, kündigt uns überall an, sagen wir mal so. Die andere guckt im Laborbereich nach, ob wir genügend Zeitslots haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel 5 Unterfütterungen haben, könnt ihr das schaffen? Oder die arbeiten, also wir müssen ja auch die Kapazität haben. Weil mein Ziel ist es, abends die Sachen wieder zurückzubringen, spätestens am nächsten Tag. Und das geht natürlich nur, wenn das Labor entsprechend vorbereitet ist. Und die andere Mitarbeiterin, die packt praktisch die Koffer mit den Sachen, die für diese Behandlung eben jetzt notwendig sind. Und dann ist es so, dass wir so 8:50 dann losfahren. Und wir haben dann meistens so 3-4 Einrichtungen mit, sage ich mal, 4 bis 5 Patienten. Und auf dem Weg haben wir dann noch, wenn es sich angeboten hat, Hausbesuche, die ja auch langsam mehr werden. Und weil das natürlich wirtschaftlich sehr schwierig ist unterzubringen, bauen wir die auf der Tour mit ein, wenn die auf dem Weg liegen. Ja, und dann arbeiten wir die Befunde ab und sind dann meistens so 12.30 Uhr wieder zurück. Dann kann ich noch einen Patient behandeln und die anderen bringen die Sachen ins Labor, primen das Labor, wo Schwierigkeiten war, weil man den Abdruck nicht so gut machen kann. Das ist ja anders als beim Patienten in der Praxis. Wir haben hier ganz andere Qualitätskriterien, sage ich mal. Ja? Das darf man nicht vermischen. Und dann muss die Dokumentation übertragen werden. Wir machen sehr viele Fotos, das muss abgelegt werden. Dann sind die drei Damen damit erstmal wieder beschäftigt und dann ist Mittagspause. Also das ist so der normale Arbeitstag und das gibt es ja dann natürlich so, dass wir halbjährlich die Vorsorgeuntersuchung machen. Die sieht dann anders aus. Da ist das Ziel eben von der Einrichtung alle Patienten, die sich angemeldet haben, zu befunden. Wir behandeln nicht, aber wir befunden nur. Natürlich, wenn mal irgendwo eine Druckstelle ist, dann nehme ich die auch sofort weg. Aber eigentlich ist das eine reine Befundung. Und dann der Rest des halben Jahres werden praktisch diese Befunde so abgearbeitet. Dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und dann haben wir noch integriert Heimschulungen in jedem halben Jahr. Einmal je nach Wunsch der Einrichtung. Einige wollen das auch gar nicht. Wir haben Koordinationsgespräche nach den Vorsorgeuntersuchungen, weil wir ja auch die Abläufe mit denen koordinieren. Es gibt ja Sachen, die wir nicht gut finden oder die Einrichtung nicht gut finden und wir versuchen das dann im Gespräch so zu optimieren. Also so würde so ein Ablauf aussehen.
Ja, sehr strukturiertes Konzept dann, ne, um das auch über das Jahr überhaupt nachhalten zu können, weil ja dann mit Sicherheit auch mal ein Schmerz der Patient dazwischen kommt oder akut Zahn abgebrochen, Prothetik hält nicht mehr, das Übliche, ne? Jetzt ist es ja so, Sie haben ja schon gesagt, die Menschen, die dort leben, die Pflegekräfte, die versuchen das dann hinzubekommen. Viele kommen eben schon mit einer schlechten oder angegriffenen Mundgesundheit ins Pflegeheim, bis sie dann endlich so landen. Wir haben ja auch das Problem, dass die Patientenautonomie heute anders behandelt wird. Früher sagte man ja satt und sauber Pflege und dann müssen die halt alles mitmachen. Heute ist das nicht mehr so. Wenn ein Patient nicht möchte, dann möchte er nicht. Ja. Und dann kann und darf ich ihn auch nicht behandeln, selbst wenn die Angehörigen sich das wünschen. Wenn er das nicht will, will er nicht. Ja. Und das kann dann auch bedeuten, dass man einen Patienten, der einen dringenden Behandlungsbedarf hätte, nicht behandeln kann, weil er einfach nicht will und man kann ihn nicht zwingen. Das ist ja auch ein Punkt, ein rechtlicher Aspekt, der viel stärker heute greift als früher. Weil die Patientenautonomie auch bei Patienten mit demenziellen Erkrankungen nach wie vor an erster Stelle steht, auch wenn die Betreuer oder die Angehörigen sich was anderes wünschen würden, aber manche Tage geht es nicht. Kennen einige von uns aus eigener Erfahrung. Aber das ist ja der eine Punkt, auch das Persönlichkeitsrecht der Menschen, die dort behandelt werden sollen. Aber es gibt ja auch berufsrechtliche und vertragsarztrechtliche Rahmenbedingungen, die ihre Arbeit noch beeinflussen. Wo wünschen Sie sich denn da mehr Flexibilität oder Klarheit oder auch vielleicht auch rechtliche Veränderungen, damit die Betreuung der Menschen in den Seniorenheimen oder auch die aufsuchende Betreuung, die ja noch so etwas stiefmütterlich ist, besser geleistet werden kann?
Ja, also zum Ersten, Sie haben da schon richtig angesprochen, aber man muss natürlich auch wissen, dass gerade die demenziell veränderten Patienten, und da haben wir ja teilweise Quoten von 60-70% in den Einrichtungen mit unterschiedlichen Verlaufsarten, man muss natürlich auch ein gewisses Händchen haben, mit denen umzugehen. Und deswegen versuche ich auch in der Pflegeeinrichtung immer die Leute darauf hinzuweisen, passt auf das Wording auf. Wenn der Pfleger reinkommt, morgen kommt der Zahnarzt oder willst du zum Zahnarzt, dann sagen die immer nein. Ja, also ich muss die Leute natürlich so aufbereiten, dass sie auch eine Chance haben, positiv zu reagieren. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man da so sich Gedanken macht, dann schafft man schon eine Menge Patienten zu erreichen. Auch da haben Sie recht, es gibt Tage, wo es nicht geht, dann geht es eben am nächsten Tag. Aber letztendlich hat jeder Mensch das Recht auf Selbstverwahrlosung und da kann man nichts machen. Aber ich muss ganz klar sagen, das ist sehr, sehr selten zum Glück. Ja, was wünschen wir uns? Also ich glaube, dass wir in Kürze nicht die Situation des Personals in den Pflegeeinrichtungen ändern werden. Eine einzige Möglichkeit wäre, wenn da ein gewisser finanzieller Anreiz vielleicht für die Einrichtung wäre, dass was passieren könnte. Aber das ist schon sehr schwierig, glaube ich. Also wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir das Problem größtenteils alleine lösen. Es gibt ja Untersuchungen aus Köln, die zeigen, wenn nur alle 14 Tage eine Mitarbeiterin von uns nach der Mundhygiene schauen würde, wäre alles im grünen Bereich. Also es gäbe schon Möglichkeiten, wie man das hinkriegen würde. Aber jetzt zu den rechtlichen Geschichten, also da bin ich auch sehr froh, dass Sie das ansprechen, weil das auch ein Thema ist, um das ich mich immer kümmere, um das auch für die Kollegen leichter zu machen. Also eins der größten Hindernisse in meinen Augen ist einfach diese Vorschrift, dass wir nur behandeln dürfen, wenn vorher die Versichertenkarte eingelesen wurde. Das mag vielleicht bei Praxispatienten funktionieren, dann kann ich sagen, gehen Sie mal nach Hause und holen Sie die Karte. Aber bei dem Patienten in der Pflegeeinrichtung, ganz häufig ist die Karte noch im Krankenhaus geblieben, noch in der Dialyse, beim Betreuer oder abgelaufen und. Der Tag ist natürlich so, dass wir häufig auch Anrufe kommen, hier, da ist der Zahn abgebrochen oder Abszess und so weiter. Dann müssen wir da hinkommen und dann frage ich ja, wo ist die Versichertenkarte? Ja, die haben wir nicht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt wieder nach Hause fahren und den da liegen lassen? Das geht nicht. Ich muss was machen. Und dann sagt die KZV, ja, dann müssen Sie privat abrechnen. Also wenn Sie in der Pflegeeinrichtung als Betreuer da eine private Rechnung stehen, dann können Sie aber gleich zu Hause bleiben. Ja? Also das funktioniert nicht. Und ganz dreist, ich habe dann da auch angerufen, was Sie denn für einen Vorschlag hätten, was wir machen sollen. Ja, der sagt, das geht nicht anders. Keine Karte, keine Behandlung. Das ist in meinen Augen menschenverachtend. So kann man das nicht machen. Zumal die gesamte Infrastruktur, ich gehe jetzt in Richtung Digitalität, wir haben die gleichen Kanäle mit TI und so weiter wie die Ärzte. Und bei den Ärzten ist es kein Problem. Die haben einen Button in ihrer Software, wo sie bei der Krankenkasse das anfordern können und die kriegen es in ein paar Sekunden zurück. Und das gilt. Bei uns ist es explizit ausgeschlossen, obwohl wir das technisch auch implementiert haben. Ja. Und dann heißt es, ja, dann müsst ihr eben den Ersatzschein anfordern, das Ersatzverfahren bedienen. Nur hier zwingt man uns zur Falschabrechnung, weil das Ersatzverfahren ist nur zugelassen, wenn technische Probleme mit dem Einlesen der Versichertenkarte ist, sonst nichts. So, und dann sagen, ja, dann müsst ihr das eben so machen. Selbst wenn ich das jetzt so mache, brauche ich auf dem Zettel trotzdem noch eine Unterschrift vom Patienten. So, jetzt versuchen Sie da mal eine Unterschrift zu kriegen, die meisten können gar nicht. Und dann sage ich, ja, dann müssen Sie zum Betreuer, der wohnt in einer anderen Stadt. Also das sind Sachen, die einfach nicht realistisch sind. Und das geht so lange gut, weil die KZV eine Grenze eingezogen hat. Die gucken 5-7%, das ist Hilfe nach KZV. Und erst wenn die Ersatzverfahren über diese Grenze kommen, dann werden sie auffällig und dann kommen die und streichen ihnen alles, von die sie mit dem Ersatzverfahren gemacht haben. Und dadurch, dass es ja nicht so viele Kollegen gibt, ist das kein großes Problem für die. Ne? Und ich kann nur sagen, wir sind da schon ein paar Mal hart aufgeschlagen und ich versuche mich dagegen zu wehren, aber es ist sehr schwer, selbst die Bundes-KZV, kein Mensch unterstützt das, ist für mich ein Riesenproblem und wie gesagt, für mich menschenverachtend sowas. Zumal es geht ja nicht um irgendwie Falschabrechnung oder Betrugsmöglichkeiten. Die Leute, die in der Einrichtung sind, die sind alle versichert, sonst wären die da nicht, sonst hätten die keinen Pflegegrad und so weiter. Ne? Ja. Also die Angst, dass da irgendwie Schindluder getrieben wird, ist vollkommen unberechtigt.
Ja, aber es ist wieder so ein, widerspricht sich ja wieder, ne? Man wird nach außen groß gefordert, es sollen sich mehr Kolleginnen und Kollegen dann in der aufsuchenden Betreuung engagieren und auf der anderen Seite sind dann solche Dinge, die man eigentlich im Zeitalter der TI zügig würde lösen können. Das Dilemma mit den Karten kennen wir auch. Aber muss sich was bewegen, sonst wird es nicht.
Es gibt auch weite andere Positionen. Ja? Also ich will nur, das ist in meinen Augen der wichtigste. Und dann auch, dass die KZV untereinander sich nicht grün sind. Wir haben zum Beispiel, wenn ich einen Patienten behandelt habe, dann muss ich ja der Pflege dokumentieren, was ich gemacht habe. Denn die ist ja verpflichtet, das in ihre Doku aufzunehmen, dass jeder weiß, der Zahnarzt war da und dass die, weiß ich, den Tupfer wechseln müssen und. So, und damit, weil ja kaum einer im Stationszimmer ist, damit das funktioniert, haben wir ein Formblatt entworfen, wo wir ankreuzen oder Textpassagen reinschreiben, was wir der Pflege einfach zur Verfügung stellen. Und wenn jetzt keiner da ist, dann schiebe ich das unter der Tür durch und die können es, wenn sie kommen, wieder in ihre Pflegedoku reintun. Und diese Sache haben wir praktisch als kleine Bescheinigung über die 7.700 immer abgerechnet. Und die KZV Baden-Württemberg und Berlin, die empfehlen das sogar dafür. Die schreiben das in der Schulung dafür, bitte das dafür abrechnen. Und andere, zum Beispiel Nordrhein, sagen, das geht nicht. Ich habe jetzt zurzeit das dritte Wirtschaftlichkeitsverfahren wegen dieser Position an der Backe. Und das ist eben auf der einen Seite, versucht man neue Gebührennummern zu kreieren. Also da fehlen sicherlich noch viele, weil wir haben viel Zeit, wenn wir jetzt Haftmittel entfernen müssen. Wir haben häufig warten, bis der Patient kommt und. Aber hier haben wir eine Position, die sich eigentlich perfekt eignet, weil es ist ja nicht explizit ausgeschlossen. Und da wird so ein Aufstand gemacht, wegen, glaube ich, 5 Euro oder was das ist. Es ist unglaublich. Und diese Paragraphenreiter macht es wirklich nicht angenehm mit den Leuten.
Also nicht bis zum Ende durchdacht, was tatsächlich nötig ist, unstrukturiert auch dann. Ne? Jetzt ist ja die Frage, Sie sind ja nicht nur Zahnarzt, auch Zahntechniker. Und letztens hat man die Frage, wie ist es denn, was könnten denn die Labore zusammen mit den Praxen hier leisten? Sie haben ein eigenes Labor in Reichweite, aber manche arbeiten ja auch mit freien Laboren zusammen, gewerblichen Laboren, die auch einiges tun könnten. Da gab es ja auch mal Pilotprojekte zu dem Thema. Sehen Sie da eine Option, dass das die Situation verbessern könnte, weil einfach schnellere Verfügbarkeit auch da wäre?
Ja, es ist sogar ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil wir ja den Trend auch in den Dentallaboren sehen, immer mehr hin zur Digitalisierung, wo ich ja gar kein Problem mit habe. Aber es führt dazu, dass die alten Kräfte, die noch in der analogen Welt verhaftet sind, langsam aussterben. Und wenn jetzt Sachen für die Pflegeeinrichtung gefordert werden, da kann man nicht mehr viel digitalisieren. Wir haben alte Prothesen, die erweitert werden müssen. Wir müssen umarbeiten. Wir müssen irgendein Optimum für den Patienten so. Da sind Handwerker gefragt, die sich Gedanken machen, wie können wir das handwerklich umsetzen? Und diese Leute werden immer weniger leider. Und der zweite Punkt ist, dass die Kunststofftechnik im Laborbereich ja immer ja so ein bisschen schräg angeguckt wurde, sage ich mal vorsichtig. Und im Prinzip sind das für mich die wichtigsten Leute, weil wir ja sehr viele Prothesen, Totalprothesen aufzustellen haben. Und das ist eine absolut aussterbende Gattung von Technikern, die das wirklich noch gut beherrscht. Und hier wäre mein Aufruf an die Dentallaboratoren, dass man diese Leute besser schult, wieder auf den Weg bringt, dass wir uns einen analogen Kern bewahren, ja, der für solche Ausnahmefälle absolut notwendig ist. Sie können nicht bei einem 85-Jährigen, der kaum den Mund aufhört, mit dem Scanner da vorbeikommen. Das haut nicht hin. Ne? Also natürlich versuchen wir auch, die Digitalisierung in die Heime zu bringen. Aber das betrifft vorwiegend auch Kommunikation, Patienteninformation, dass wir das, weiß ich, in eine Brille einspiegeln und solche Sachen. Also da gibt es viele Sachen, die da technisch sehr nett sind. Aber natürlich wird man auch gucken, ob das irgendwann mit den Scannern besser wird. Aber im Moment ist das nicht die Option, wo man sagt, damit können wir im Heim große Fälle lösen. Und deswegen bitte hütet eure analogen Kräfte.
Ja, wichtiger Aufruf. Jetzt haben Sie gerade ja von den Abrechnungsproblematiken gesprochen. Wir wollen ja so ein bisschen versuchen, auch das Thema so aufzubereiten, dass Motivation entsteht, sich dem Thema zu nähern. Tut der Gesetzgeber oder hat es im Gebührenabrechnungssystem Veränderungen gegeben zugunsten der Praxen, die sich mit dem Thema beschäftigen? Passt das aktuell einigermaßen übereinander? Ich glaube, ich erinnere mich an einen Vortrag von ihm, wo Sie gesagt haben, es macht wirtschaftlich erheblichen Sinn, sich diesem Thema zu nähern.
Ja, absolut. Es ist bei uns mittlerweile so, dass wir zwischen 35% und 40% unseres Umsatzes allein über die Einrichtungen generieren. Das ist auf jeden Fall betriebswirtschaftlich interessant. Es ist natürlich eine Sache der Skalierung. Wenn ich nur eine Einrichtung habe, dann wird das natürlich schon eng. Aber mit der Zahl und der richtigen Skalierung ist das absolut ein sehr, sehr gutes betriebswirtschaftliches Standbein und auch besonders für die Zukunft. Und es ist praktisch trendunabhängig, auch zeitunabhängig, weil die Einrichtungen ja fast immer voll sind. Ja? Also da gibt es kein Auf und Ab. Und es ist so natürlich, das ist auch gut so, hat es neue Positionen im BEMA gegeben. Das ist übrigens die einzige Fachrichtung der Zahnmedizin, wo es plötzlich neue BEMA-Positionen gibt. Wir hatten ja, 2014 fing es an mit den zugehenden Zuschlägen, mit den zugehenden Betreuungen, also die Zuschläge dafür. Dann 18 kamen praktisch Präventivpositionen hinzu. Und last but not least, 21 kam sogar die Parodontologie dazu, wo wir praktisch PA machen können, abrechnen können und das budgetfrei. Und diese Positionen der zugehenden Betreuung sind auch budgetfrei. Was natürlich ärgerlich ist, dass die Arbeiten, weiß ich, eine SK, eine MU und solche Sachen, die sind budgetiert. Macht irgendwo auch keinen richtigen Sinn. Aber auf jeden Fall sind Gebühren dazugekommen. Aber im Moment stagniert es. Wir hätten sicherlich, gerade die DGAZ macht sich da Gedanken drüber, welche Positionen sinnvoll sein könnten. Aber ich glaube, in der finanziell prekären Situation jetzt werden wir da kaum Gehör finden. Aber ich hoffe, dass es irgendwann weitergeht. Und deswegen klammere ich mich so an die 7.700. Da haben wir eine und die dürfen wir nicht verlieren.
Also vielleicht noch zur Erläuterung, Budgetierung ist ja Ende 2024 ausgelaufen. Praxen, die sich da im Schwerpunkt beschäftigen, haben das wohl eher als richtige Praxisbesonderheit. Ne? Sie haben ja selber beschrieben, dass Sie auch schon Kontakt mit den Prüfungsstellen haben zu dem Thema. Und die Praxen, die sich damit beschäftigen und in diesem Bereich eine hohe Abrechnungsfrequenzen haben, werden sich auf die Praxisbesonderheiten berufen müssen. Und auch können, wie ich meine. Ne?
Ja, aber das passiert nur, wenn die wirklich standhaft sind, denn die KZV versucht immer erstmal und
ist ja kein Spaß.
Leider Gottes, die meisten knicken ein und deswegen fühlen die sich dann noch bestärkt dadurch und das ist natürlich wirklich übel und deswegen versuche ich auch zahlreiche Kollegen in diesem Verfahren zu unterstützen. Aber ich habe das jetzt auch nur erwähnt, weil Sie mich danach gefragt haben. Normalerweise, wenn ich zu der Thematik spreche, versuche ich natürlich die positiven Seiten hervorzuheben. Nur wo viel Licht ist, ist natürlich auch ein bisschen Schatten. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist der Schatten. Aber man darf das nicht überbewerten. Wir müssen damit vernünftig umgehen und nach Lösungen suchen. Aber insgesamt ist dieses Thema Pro-Age-Zahnmedizin, zugehende Betreuung absolut Zukunftsmusik. Es ist der am meisten wachsende Markt. Der ist finanziell vernünftig abgesichert. Natürlich ist ein bisschen mehr immer gut, aber auch hiermit kommen wir gut zurecht, wenn es richtig angewandt wird. Und wie gesagt, wir sind unabhängig von irgendwelchen saisonalen Schwankungen. Es ist übrigens auch das einzige Mittel, wie man es schafft, eine Praxis zu 95% auszulasten. Denn angenommen, im Sommer ist warm, es kommt keine Patienten, dann fahre ich mehr in die Einrichtung. Oder ich habe jetzt in der Praxis viel zu tun aus irgendeinem Grund, dann kann ich das ein bisschen drosseln. Also das ist ein sehr gutes Ventil, um eben die Belastung der Praxis sehr schön auszugleichen. Aber ich will auch gleich dazu sagen, es ist nichts für die Einzelpraxis. Also wenn nur ein Behandler ist, das funktioniert nicht. Ich meine, ich habe ja alleine angefangen, weil ich ja nicht wusste, ob es funktioniert. Und das hat dann schnell dazu geführt, dass die KZV mich fragte, sagen Sie mal, Sie können ja Ihren Zahnarztsitz gar nicht versorgen. Wo ich gesagt habe, es ist doch egal, welchen Kassenpatient ich versorge, ob der hier in der Stadtmitte ist oder woanders ist. Aber da haben die auch kein Verständnis für. Also wir müssen wenigstens zwei Behandler, besser drei, haben, damit das ein gutes Konzept wird.
Mit Blick auf die Uhr vielleicht der Hinweis, dass es auch aus rechtlicher Sicht dringend notwendige Anpassungen bedarf in den Berufsordnungen und auch in den sonstigen Regeln, weil da steht immer noch drin, ein Umherziehen von Zahnärzten ist nicht erlaubt. Das ist jetzt kein Umherziehen, weil man ja ganz konkret vertragsgebunden Versorgung übernimmt. Aber da merkt man schon, ich habe Praxen in der Mandantenschaft, die tatsächlich große Probleme haben, wenn sie sich diesem Thema intensiv widmen. Dann werden sie plötzlich konfrontiert mit dem Berufsrecht und auch dann kommt die KZV und sagt, das ist ja nicht in der Praxis erbracht worden und so weiter und so fort. Ja. Da müsst ihr sicherlich einiges tun. Ja, kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal auf Ihre persönliche Motivation.
Sie sind ja super engagiert und motiviert und sind ja auch in der DGAZ engagiert. Was motiviert Sie denn persönlich? Also was gibt Ihnen die Arbeit in der Pro-Age-Zahnmedizin? Und was würden Sie sich wünschen, was in den nächsten 5 Jahren passieren sollte, damit das besser wird, damit auch die jungen Kolleginnen und Kollegen sich diesem Thema verstärkt widmen? Was ist die Botschaft?
Ja, also es ist natürlich in meinen Augen mit das zukunftsträchtigste Gebiet in der Zahnmedizin, dem man sich überhaupt verschreiben kann. Und es ist eine Tätigkeit, die praktisch unserer Grundintention, warum wir Arzt oder Zahnarzt geworden sind, am besten entspricht. Und hier ist es so, dass unsere Arbeit wirklich benötigt wird. Und deswegen ist es wirklich schön, sich der Sache widmen zu können. Hinzu kommt, dass man eben sehr viel Eigeninitiative improvisieren muss. Wir bewegen uns in einem Rahmen im Kontext mit den Pflegeeinrichtungen, die so auch praktisch bei Firmen vorkommen. Also das ist so ein Randbereich, der so ein bisschen aus diesem Weg mitten in der Zahnmedizin rausgeht. Und diese vielen Randgebiete machen das unheimlich interessant und bereichernd. Und ich sag mal, natürlich auch die Rückmeldung vom Pflegepersonal oder von den Angehörigen, das ist auch schon ganz schön. Aber wie gesagt, wir kommen hier unserer Profession am nächsten in meinen Augen. Und was wir zukünftig auf jeden Fall machen müssen, sonst ist das eine Sackgasse. Wir müssen dafür sorgen, dass der Begriff attraktiv wird, dass diese Gattung in der Zahnmedizin attraktiv wird, dass sie ein gutes Image hat, dass jeder weiß, damit kann man vernünftiges Geld verdienen. Und es ist praktisch ohne Einschränkungen eine Sache, die man empfehlen kann. Ich muss ja nicht in der vollen Breite, aber ich kann ja klein anfangen, dass ich erstmal Befunde und nur Füllung mache und langsam ausweiten. Also ich muss ja nicht sofort da reinspringen, aber man wächst damit. Und ich glaube einfach, das ist die Zukunft, zumal sie jetzt auch der Anforderung fürs Personal unheimlich entgegenkommt, die ja heute Work-Life-Balance und wie das alles heißt. Das heißt, ich kann total zeitlich unabhängig arbeiten, weil die Patienten sind ja immer da. Theoretisch könnte eine Mitarbeiterin auch Samstagvormittag die Tour machen, wenn ihr Mann aufs Kind aufpasst oder so. Also es ist total flexibel. Wir haben sehr viel mit Technik zu tun, Kommunikation, Mobilität, alles Sachen, die heute im normalen Berufsfeld modern, trendy sind und die Leute anspricht. Das führt sogar so weit, dass wir zahlreiche Initiativbewerbungen auch auf Seiten Ärzte und Mitarbeiterinnen immer wieder erhalten. Und das ist gerade in der heutigen Zeit ja schon ein Zeichen, dass wir irgendwas richtig machen.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz jetzt auch, weil es hat eine hohe Sinnhaftigkeit. Das ist ja, was viele Menschen von ihrer Arbeit erwarten, dass sie einen hohen Sinn hat, einen Nutzen auch für andere Menschen und eine hohe Befriedigung für einen selbst. Und es hat genug Herausforderungen, auch mal aus der eigenen Bequemlichkeitszone herauszukommen und auch neue Strukturen und neues Denken zu entwickeln. Also insofern hoffentlich haben sich viele jetzt ermutigt gefühlt, sich diesem Thema doch nochmal zuzuwenden, auch mit einem anderen Begriff, der eben nicht nach Alter und Ende klingt, sondern eben auch nach positiv und etwas für Menschen tun. Vielen lieben Dank für diese vielen Ideen und vielen Gedanken, die Sie uns gebracht haben. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen und hören.
Ja, gerne. Bis demnächst mal. Alles Gute.
Ich glaube auch, dass wir uns mit dem Thema nicht zum letzten Mal beschäftigt haben. Die mobile Zahnheilkunde und die Pro-Age-Zahnheilkunde ist ein wesentlicher Bestandteil einer alternden Gesellschaft. Sie erfordert Engagement. Sie erfordert Personen wie unser heutiger Gesprächspartner, Dr. Weiß. Sie erfordert Kooperation und sie fordert vor allem auch die passenden Rahmenbedingungen, dass von der Warte aus Praxen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, auch Unterstützung haben. Hier gibt es augenscheinlich noch eine Menge zu tun und wir werden das Thema im Blick behalten und auch weiter beleuchten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. Michael Weiß zum Thema Zahnmedizin, aufsuchende Betreuung und Pro-Age-Zahnmedizin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.